So, grüß Gott miteinander, begrüße diejenigen, wo wir uns schon kennen und grüße die Neuen. Und wir machen ja einfach weiter mit unserem so Großprojekt im Lehrgespräch mit großen Lehrern. Und heute und beim nächsten Mal, und mal sehen, wie lange noch, ist es Romano Guardini. Eigentlich ist das hier in München ja fast überflüssig, nachdem er hier so zu den lokalen Matadoren gehört hat. Aber vielleicht ist es doch nicht für alle so. Also ich frage einfach mal zurück, ob es sinnvoll ist, dass ich erstmal ein bisschen was über ihn selber sage und über sein Leben und dann hinterher darauf eingehe, weil es ja doch eine neue Generation ist. Es war tatsächlich so, dass man, es gab also bedeutende Leute, die haben ihn Präzeptor Germaniae genannt, weil er für zwei Generationen war er eigentlich von äußerstem Einfluss. Er hat den Erasmus-Preis bekommen und alles, also nicht bloß jetzt für Theologen oder Katholiken, sondern quer durch, war einer der Großen. Deswegen gibt es ja bis heute noch hier in der Münchner Akademie den Guardini-Preis, der dort vergeben wird. Aber schon in den letzten, letzten zwei Jahrzehnten seines Lebens, also eigentlich nach dem, es begann sehr bald dann nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ist es immer stiller um ihn geworden, zu seinem eigenen Befremden und dem Befremden seiner Freunde. Manche haben gesagt, die Sprache ist etwas zu gepflegt und zu sehr so Mörike oder so. Das ist an sich das, was sehr stark ihn auch geprägt hat in seiner Sprache. Das sei es nicht mehr. Und dann hat er so auch als einer der Ersten dann schon angefangen, auch die Fragen zu stellen, Buchtitel wie Ende der Neuzeit. Inzwischen hat man dann, wissen wir, dass wir in der postmoderne Leben und all diesen Geschichten, das war damals erstmal neu und war nicht da. Und auch diese Beobachtung, der Schwund an Religiosität, er hat damals also erklärt, an sich ist der Mensch so weit, dass er gar nicht mehr, der moderne Mensch, gar nicht mehr liturgiefähig sei. Ich war damals noch Assistent und habe da auch mich beteiligt an dieser Umfrage, die in einer Zeitschrift erschien, wo ich dann also dann gesagt habe, nein, nein, kategorial kann das sein, aber transzendental bleibt der Mensch immer kultur- und liturgiefähig. Das hatte ich da vom Paderaner gelernt. Hinterher kann man sich schon fragen, was da dran war. Und dann war so eine große Pause, auch nach seinem Tod, wo man kaum von ihm geredet hat. Und dann fing das wieder an. Frau Gerl-Falkowitz hat als erste eine Biografie geschrieben über ihn, eine Größe, gestützt auf seine autobiografischen Materialien, sind seine eigenen Dinge erschienen. Und inzwischen gibt es ja eben auch die große Ausgabe seiner Werke. Das Ganze wird ja verwaltet von der Münchner Akademie hier. Ich sage also einfach so etwas von dort her. Frau Gerl-Falkowitz hat damals gesagt, in erster Linie, als sie gefragt hat, wie könnte man beginnen, über ihn zu reden, sagt, das Erste müsste man sagen, dass er von Berufung Priester war. Obwohl er diesen Weg hat suchen müssen, er hat erst mal Chemie studiert, ein Jahr lang, und dann nochmal, also was in dieser Richtung naturwissenschaftliches erst dann entdeckt hat, diesem Bereich, dann hat er sein Studium erlebt in Tübingen, und damals war der Modernismus einer seiner Professoren, hat damals den Lehrstuhl verloren und hat dann weiterarbeiten können als Beichtvater in einem Nonnenkloster. So, also dieser Einbruch, der damals da war in diesem, mit also einer Atmosphäre, auch das Anfang jetzt des 20. Jahrhunderts, wovon ich rede, des Misstrauens und der Denunziation unter diesem Stichwort Modernismus, wo also Versuche waren, wie kann ich statt von alten objektiven Ansatz der Scholastik auch von der subjektiven Seite her einsetzen, vom Gottesbedürfnis des Menschen, wie es vor allen Dingen dann auch Blondel gemacht hat, der auch in diesem Schatten stand und in dieser Verdächtigung, sodass auch die Jesuiten, auch die französischen Jesuiten über ihn erst geschrieben haben, als er gestorben war. Wo das dann allmählich sich so änderte und inzwischen einer der großen anerkannten Leute ist. Dann ist er dann also ins Priesterseminar in Mainz gegangen und hat dann so im Gespräch da Kritik geübt an der Priesterausbildung, was dann dazu führte, dass er ein halbes Jahr zurückgestellt wurde von der Weihe. So ging das halt damals zu, nicht? So die Situation. Und dann hat er hinterher, also dann sein Abschluss hatte und jetzt gedacht hat, was mache ich weiter, Promotion, hat er auch dort wieder erstmal suchen müssen, seinen Weg zu finden, hat dann über Bonaventura promoviert und sich später auch habilitiert. Aber die haben ihn im Bistum dann nicht, was sie ihm vorher zugesagt hatten, dozieren lassen im Priesterseminar, sondern er hat dann als Kaplan gearbeitet mit einer Jugendgruppe und dort schon das so vorbereitet und eingeübt, was dann zu seinen großen Leistungen gehört, nämlich die Einbindung der Jugendbewegung ins katholisch-kirchliche. Also das war diese Ansicht, zu der er durchgestoßen ist, mit allem Leiden an der Kirche und so, was manche ja heute als den Hauptteil des Christentums zu sehen scheinen, nicht? Dass er sagt, nein, tatsächlich ist die eigentliche Auseinandersetzung nicht so sehr, so meinte er damals, mit Gott, sowas verschiebt sich ja auch, und auch noch nicht mal mit Jesus Christus, sondern eigentlich hängt es an dem Punkt der Kirche. Das kann man auch sagen, dass das wohl das ist, was die Leute am meisten stört an Gott, also die da ihre Probleme haben, dass Gott die Leute zu Menschen schickt. Anstatt dass man so privat mit ihm zu tun hat, wird man dann also zum Bodenpersonal geschickt und das ist dann danach, nicht? Das ist so das Problem, was die Leute dort haben. Das kann man zeigen, ob das der Nietzsche ist oder der Marx oder bei all den Leuten. Willige ich ein, dass ich von ihm her an Menschen verwiesen werde. Ich glaube, dass das so ein ganz wichtiger Punkt ist. Und das hat er für sich so aufgenommen und versucht durch zu vollziehen, sodass er von dort her dann, also Priester war das erste, dann könnte man sagen Liturge, davon ist noch die Rede, diese römische Formprägung, die dort hineingehört, weil er Italiener, 1885 geboren. Und die Familie, die hatte eine große Importfirma für so Eier und Geflügel oder so etwas aus Italien in Mainz. Und die Familie ist auch Anfang dann des Jahrhunderts wieder zurückgekehrt, aber er selber hat die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und ist hier geblieben. Und hat aber so diese römische, italienische Prägung dann mit eingebracht hier. Und ist von dort her also bestimmt geworden, eingearbeitet und schlagartig bekannt ist er geworden durch sein Buch über die Liturgie. Er war im Kontakt mit den Benediktinern und das gehört ja dorthin, diese Arbeit Beuron und so, und sie denken in Schott und alle diese Dinge, die es damals gab als Vorläufer, wo sich natürlich die heutige Generation gar nicht vorstellen kann, was das immer jeweils für Schwierigkeiten machte, wenn man da so einen Schritt da weiterging über das, was eigentlich da war. Diese Schrift hat ihn einigermaßen berühmt gemacht und hat dann dazu geführt, dass der Kultusminister in Preußen, der die Idee hatte, man müsste auch ein bisschen was so für die Weltanschauungen tun, und es gibt dort zwar eine evangelisch-theologische Fakultät, aber die Katholiken fehlen, und hat dann also gedacht, wir machen einen Lehrstuhl für Religionsphilosophie und katholische Weltanschauung. Katholische, nannte man das damals noch. Als dann dieser Gordini-Lehrstuhl später dann hier in München kommt, hieß ja schon christliche Weltanschauung. Nicht? Aber das war damals, war das eben kein Thema noch. Das hätten auch die evangelischen Kollegen gar nicht gewollt. Wir haben unsere Fakultät, was sollen wir da? Er war auch dann nicht Mitglied der Berliner Universität, sondern man hatte das so gelöst, dass er Professor der Breslauer Universität war und als Gastprofessor abgestellt wurde nach Berlin. So war das also allein möglich, das zu machen. Und dann hat er Scheler besucht und ihn gefragt, wie er das dann machen solle mit dem, was da jetzt so Weltanschauung heißt. Und dann hat der gesagt, ja, Weltanschauung heißt, also ich gucke mir die Welt an aus einem bestimmten Blickpunkt her. Und ihr Blickpunkt ist der des Katholiken. Und dann gucken Sie doch als Katholik jetzt auf die Welt, nicht, dass sie jetzt da irgendwie Theologisches was machen, sondern dass sie jetzt von dort her Dinge aufnehmen, die sie interessieren. Und genau das hat er gemacht. Dann hat er gearbeitet über Rilke zum Beispiel. Und also Interpretation der großen Dioneser Elegien. Dann hat er über Dostojewski so etwas gemacht, dann über Pascal, dann über Dostojewski. Also einfach Autoren genommen, die großes Gewicht haben für den Menschen und jetzt sagen, und die gucke ich mir an aus meiner Einstellung als katholischer Christ. Und stelle das erstmal da, bin davon aufgeschlossen und versuche zugleich meine Fragen daran zu richten, wo ich sage, wo kommt da was zu kurz oder nicht. ich unterbreche nochmal gerade, ich wollte sagen, was ich hier mache, ich muss ja noch methodisch was sagen, also das heißt Vorlesung mit Diskussionsmöglichkeit, also Sie müssen sich einfach einmischen, wenn sich niemand einmischt, rede ich alleine weiter, nicht? Also die Zeit, wenn jemand sich rührt, das wissen ja die, die schon länger da sind, wissen das, dann nehmen wir das auf und diskutieren das. Das ist das, was hineingehört. Dann fällt mir dabei ein, dass ich noch was sagen muss. Es gibt immer welche, die noch ein Examen am Schluss machen wollen, so 20 Minuten für irgendwas, für diese Nebendinge, die es gibt. Die müssten sich rechtzeitig dann bei der Frau Hein melden und sich dort anmelden. Dann kann man natürlich mit mir auch reden, dass man dann sagt, was wählen wir dann aus der Vorlesung, welchen Teil, das können wir darüber reden. Aber entscheidend ist, dass Sie da oben den Termin nicht verpassen, der dann dort fällig ist. Das sind die beiden Dinge, die ich sagen wollte. Ja, das sind Sie. Ist von Ihnen noch was dazu zu sagen? Zu fragen? Okay, dann machen wir einfach weiter an der Stelle wieder. Also, er hatte jetzt diesen Weg zu sagen, ich suche mir solche Phänomene aus, solche Interpretationen der Literatur, um das zu erschließen und den Menschen von heute hier in seinen Fragen aufzunehmen und bei ihm anzuknüpfen. Und dann hat er zugleich dort in einer kleinen Kapelle sonntags Gottesdienst gehalten und hat dort gepredigt. Und die Predigten, eine große Reihe dieser Predigten sind dann erschienen unter diesem großen Buch Der Herr. Eine Predigt über Jesus Christus, und das ist wirklich ein ganz wichtiges Buch. Er hat damals schon Abstand genommen und Distanz, was ihm natürlich die Fachleute nicht gerade honoriert haben, dass er sich von der historisch-kritischen Methode entfernt gehalten hat, sondern hat gesagt, ich lese einfach jetzt die biblischen Texte, das Neue Testament und alles, was dazu gehört, und aus meiner Meditation und meinem Umgang mit Jesus Christus nehme ich das auf und versuche von eben den Anfängen bis hin zum Ausblick noch in die Apokalypse dazu Stellung zu nehmen und ihn darzustellen. Und ich kann für meine Person sagen, aber ich könnte auch viele andere Kollegen nennen, die tatsächlich gesagt haben, dass sie auch während des Theologiestudiums, was ich nicht gemacht habe, ich habe es einfach so gemacht, ich habe nur Fundamentaltheologie bei der Theologie gehabt, sonst ist das so ein bisschen Self-Made-Man, was die Theologie angeht bei mir. Aber die gesagt haben, dass so etwas wie der Herr von Gualdini sie über diese Trockenheit der historisch-kritischen Methode weggebracht hat. Wo man nämlich fragt, wie kann ich, was inzwischen sieht man das ja auch wieder ein bisschen anders, nicht zuletzt durch Papst Benedikt, der sagt, man muss von der anderen Seite auch anknüpfen. Selbstverständlich gehört die historisch-kritische Methode dazu. Das waren massive Kämpfe auf dem Vatikanischen Konzil von den traditionellen römischen Kreisen her gegen das Bibelinstitut, das in der Leitung der Jesuiten war, die das eigentlich abschaffen wollten, weil sie sagen, das ist ja schon alles nur noch evangelisch, was die da machen, und protestantisch und überhaupt nicht mehr katholisch, und das geht überhaupt nicht. Also das durchzusetzen, dass das mit hineingehört, war eine der großen Leistungen des Konzils. Aber zugleich wird auch immer gesagt, das allein kann es nicht sein. Wenn ich das alleine mache, mache ich ja eigentlich nur Religionswissenschaft. In der historisch-kritischen Methode lese ich die Bibel ja nicht als Wort Gottes, sondern ich lese sie als religiöse Literatur von vor 2000 Jahren in einer bestimmten Kultur und versuche zu klären, was haben die Leute damals geglaubt und gemeint. Das wurde da erarbeitet und gemacht, sodass die Frage dieser, dass die Bibel selber nochmal im Schoß der Kirche entstanden ist und dass sie in ihrer Rezeption, in ihrer Kanonisierung dann das Buch der Christen ist, nicht? Das ist ein anderer Gesichtspunkt, der dann stärker durch die sogenannte kanonische Exegese heute wieder mit hineinkommt. Und er löst sich davon ab und sagt einfach, ich gucke mir jetzt die Texte an und begegne in diesen Texten Jesus Christus. Also an sich möchte ich jedem raten, da wenigstens mal reinzugucken. Vielleicht spricht es nicht jeden so an und sagt dann, nee, muss ich nicht lesen oder so. Aber an sich gehört das wirklich zu den großen Büchern des vorigen Jahrhunderts, der Herr von ihm. Er hat das später auch noch ergänzt zur Psychologie Jesu Christi und immer wieder im Einzelnen immer noch eine Reihe Sachen dazu mit veröffentlicht und hat auch nur in dieser Form seine so verhaltene Kritik, die aber völlig klar war, an dem System dann natürlich zum Ausdruck gebracht, bis er dann eben dann ausdrücklich Lehrverbot bekam. Und neben dieser Arbeit an der Universität hat er dann ja die Jugendbewegung, da ist der Ort von zwischendurch gerade zu europäischer Bedeutung, die Burg Rothenfels da am Main geworden, wo erstmal aus so unterschiedlichsten Jugendgruppen, das waren zum Teil waren es Abstinenzlervereine und Wandervögel und alles Mögliche so gemischt und vor allen Dingen natürlich möglichst ungeformt und einfach so dramatisch in die Gegend, das jetzt in eine Form zu bringen, wo so hineingehört wie Briefe für Selbstbildung oder so etwas, dass das eine Form bekommt, eine Gestalt, denn nur so kann es überleben, das den Leuten zu vermitteln, also diese Gedanke der Ordnung, der Tradition, der Gemeinschaftlichkeit, der Kirchlichkeit und der Leiblichkeit. Mit befreundeten Architekten, Richard Schwarz, der da die Kapelle gebaut hat und eben Kirchen von Bedeutung. Alles das muss man zusammen sehen und da waren schon Versuche auch der liturgischen Ermöglichungen, die er dann zum Teil auch erlaubt gekriegt hat dann vom Bischof, alles was dann hinterher im Konzil seine Früchte getragen hat. Aber jetzt wurde eben Rothenfels beschlagnahmt und wurde zum Lazarett gemacht und so anderen Geschichten. Seine Vorlesungen fielen aus und er hat sich dann nach Bayern zu einem befreundeten Pfarrer zurückgezogen, dann nach Mooshausen, wo es heute auch noch mal immer wieder Guardini-Tagungen gibt. Und nach dem Krieg wurde er dann von Carlo Schmidt gerufen nach Tübingen. Er hatte vorher das Angebot bekommen, den Heidegger-Lehrstuhl zu übernehmen in Freiburg, denn Heidegger hatte ja aufgrund seiner Nazi-Verquickungen dort erstmal den Lehrstuhl verloren. Sodass die Frage war, wer wird dort gerufen? Er hatte aber diesen Ruf nicht angenommen, aber dem Ruf von Carlo Schmidt ist er gefolgt nach Tübingen und war dort also erstmal Professor, bis er dann hier nach München gerufen wurde und hat dann hier eben diesen Lehrstuhl gehabt für Religionsphilosophie und christliche Weltanschauung. Und von dort her also ein großes Schaffen und eben die Ehrungen, die sich dann einstellten, 1952, also den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, nach Albert Schweitzer und vor Martin Buber, hat den Berliner Katholikentag eröffnet mit einer der großen Reden, nur wer Gott kennt, kennt den Menschen. Das gibt es auch so als ein kleines Büchlein bei Topos, dann ist da zugleich noch mit drin, auch eine ganz wichtige kleine Schrift, die Annahme seiner selbst. Davon werden wir auch ein bisschen reden müssen. Annahme seiner selbst, das ist, wenn man es so hört, der Titel ist etwas knapp, man kann die Titel halt nicht zu lang machen. Das Besondere bei diesem Titel ist, im Unterschied zu Selbstverwirklichung oder Selbstsuche oder Selbstfindung, dass Sie bei den Begriffen von Selbstsuche, Selbstfindung, Selbstverwirklichung eine sogenannte zweistellige Relation haben. Ich und mich. Ich suche mich, ich finde mich, ich verwirkliche mich, zweistellig. Wenn Sie sagen, Annahme meiner selbst, dann klingt das auch zweistellig. Das ist aber nicht wahr, weil hier was weggelassen ist. Wenn ich sage, Aufnahme meiner selbst, das wäre auch zweistellig. Aber Annahme meiner selbst heißt, ich nehme mich an von jemand. Und damit wird es dreistellig. Und das ändert Wesentliches. Was ändert das? Dadurch, dass ich mich von jemand annehme, gucke ich nicht mehr auf das, was ich annehme, sondern ich gucke auf dem, von dem her ich mich bekomme. Und das ändert alles. Denn wenn man sich so selber anguckt und hat sich gesucht und findet sich, dann fragt man sich, lohnt es sich zu bücken, ne? Wenn man sich so anguckt mit seinen Grenzen und Schranken und all dem, was so ist. Wer von uns hat noch nicht vorm Spiegel gestanden, sage ich ja immer, und hat mal irgendwann gesagt, also eigentlich hätte ich was Besseres verdient als ausgerechnet mich. So, ne? So sich das so anguckt. Also diesen Entwurf, wo ich nur mit mir zu tun habe und unter meinen Grenzen leide, was dann zum Beispiel die unschöne Folge hat, dass wenn einen jemand mag, man den gleich für blöd hält. Nicht? Das ist sowieso das Problem von Leuten, die sich verlieben. Nicht? Aber hier wird es nochmal ganz besonders deutlich. Nicht? Also so wie die Marx Brothers, der Club, der mich aufnimmt, in den gehe ich nicht. Nicht? Also das ist weg, wenn Sie nicht sagen, ich mich, sondern wenn Sie sagen, ich nehme mich an von. Da gibt es im Deutschen dieses Sprichwort, im geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Und die Hildegard Knef hat ihre Autobiografie so genannt, Der geschenkte Gaul. Also das heißt, da gucke ich nicht an mich, sondern ich glaube mich jemand. Ja, das ist für einen ganz wichtigen Punkt. Und das hat er da sehr schön ausgearbeitet, vor allen Dingen von seinem Hintergrund. Er hat von seiner Mutter vor allen Dingen eine sehr schwermütige Veranlagung geerbt. Die hat ihn sein Leben lang also begleitet und belastet. Und er hat auch eine sehr schöne kleine Schrift geschrieben über die Schwermut, anknüpfend an Kierkegaard. Das ist natürlich der Autor, den man dann dafür braucht, der das selber eben auch dazu eine Menge geschrieben hat, selber auch aus dieser belastenden Veranlagung her. Also aus all diesen Überlegungen heraus zu sagen, der Hauptpunkt ist, schaffe ich es, mich anzunehmen, mich zu akzeptieren. Komme ich mit mir in Frieden? Das heißt nicht, bin ich mit mir zufrieden, sondern natürlich muss man an sich arbeiten und was tun. Aber man kann sich ja nur verbessern, wenn man sich für gut hält, nicht? Denn unverbesserlich sind eigentlich nur zwei Dinge. Entweder das absolut Schlechte, das es aber gar nicht gibt, nicht? Und Gott. Gott ist nicht mehr verbesserbar, nicht? Sonst ist alles andere verbesserlich. Immer noch. Also das ist nicht gemeint, dass man da nichts mehr zu tun hätte. Aber verbessern kann man nur was Gutes. Denn besser ist ja der Komparativ zu gut, nicht? Was gar nichts mehr taugt, wirft man weg. Sodass also das hier mit drin steckt, in dieser Annahme meiner selbst zugleich, dass ich mich als eine Aufgabe auch empfange. Wie jede Gabe eine Aufgabe darstellt. Die nochmal auch aufgenommen werden muss und bearbeitet werden muss. Also so unter dieser Rücksicht, so hat er versucht, da den jungen Leuten auf der Burg das zu vermitteln und zugleich eben auch hinein in die Liturgie. Und das hat sich eben über alle möglichen Grenzen hinweg verbreitet und führte dann eben hier zu seiner Arbeit und seinem Wirken. Dazu kam dann die in der überfüllten Ludwigskirche dann die Sonntagspredigten, die auch in Reihen erschienen sind. Auch da hat dann auch so Themenreihen gehabt, wo das aufbaut von Sonntag zu Sonntag, die man eben auch nachlesen kann und wo sehr viele Leute, die auch sonst mit der Kirche nichts am Hütchen hatten, also dahin kamen und das mitgenommen haben. Und das gehörte einfach hier damit dazu, das zu besuchen. Und dann nach seinem Tod, damals war eben noch Geld da, oder vielmehr, da lebte er sogar noch, also nach seinem Rücktritt, weil er inzwischen dann so starke Trigeminusschmerzen hatte, die ja besonders also brutal sein müssen. Er nannte das immer der chemisch reine Schmerz, wo man auch wieder sich fragt, wie viel daran Psychosomatik war und all dem, denn die Operationen haben ihm nichts genützt. Bei ihm, sodass er dann irgendwann eben aufgehört hat, seine Vorlesungen zu halten. Und dann war eben diese Idee zu sagen, wir institutionalisieren seinen Lehrstuhl. Und damals war noch Geld da, macht mal einen für die Evangelien und einen für die Katholen. Das für die evangelischen Christen ist gar nicht geworden, weil die haben dann ein Jahr oder zwei Jahre vorher erst ihre theologische Fakultät hier bekommen und haben gesagt, da brauchen wir nicht das andere noch. Dann blieb also übrig der katholische Lehrstuhl und den, da hat man zuerst, haben sich die Leute durchgesetzt, die Hans-Urs von Balthasar auf den Lehrstuhl haben wollten, aber der hat Duncan abgelehnt, weil er sagt, er hat eine andere Aufgabe als die akademische und dann wurde eben Karl Rahner gerufen und der hat dann diesen Lehrstuhl hier eine Weile gehabt und dann war er danach Eugen Bieser, der ihn dann übernommen hat und danach Hans Mayer, der Kultusminister, der damalige Kultusminister. Und jetzt hat aufgehört Remy Braak und jetzt scheint es ja dann endgültig zu Ende zu sein oder so, nach allem, wie das so aussieht. Muss man gucken, das war also so eine Tradition. Die Guardini-Tradition geht heute in Berlin weiter. Da gibt es nochmal einen Guardini-Lehrstuhl und auch Guardini-Vorlesungen und Veranstaltungen und Ausstellungen, die sie auch machen und so. Da setzt sich das fort. Und der andere Ort ist eben hier, wie genannt nochmal, die Münchner Akademie, wo auch seine Bibliothek steht, die man dort anschauen kann im Schlösschen Syrän mit den Krimis, die er da auch gelesen hat und mit den nicht vorhandenen Büchern aus der historisch-kritischen Exegese. Das kann man also alles da schön dann sehen, wie er das aufgebaut hat und gemacht hat. damit waren auch seine Arbeitsfelder klar. Also er sagt, er macht christliche Weltanschauung, also nicht eigentlich Theologie, aber auch nicht Philosophie, sondern eben der Blick aus dieser trinitarisch-christologisch-ekklesiologischen Perspektive auf die menschlichen Verhältnisse. Und in einer seltenen Sensibilität und Aufnahme von den Fachleuten in der Regel eben nicht besonders geschätzt und geachtet, weil er so gut wie keine wissenschaftlichen Anmerkungen oder Fußnoten gemacht hat, sondern der hat einfach so die Texte gelesen, hat natürlich auch eine Menge an Sekundärliteratur gelesen, aber die wird dann unter Umständen überhaupt gar nicht zitiert, die kommt nicht vor, sondern er entwickelt das dann im unmittelbaren Gegenüber. Ob Sie nun sein Buch über Pascal nehmen oder sein Buch über Dostojewski oder so, es werden kaum andere Autoren genannt, sondern er setzt sich einfach mit diesen Texten auseinander und stellt sie dar. Und wie er auch an der Uni, hat er nie wissenschaftlich sich engagiert. Er hat also niemals an Fakultätssitzungen teilgenommen. Man hat bei ihm keine Arbeiten schreiben können. Ich habe ihn noch hören können im Audimax. Er kam dann rein, legte seinen Mantel auf das Pult und hielt seine Vorlesung mit seiner leisen Stimme. Es musste also ziemlich still sein, damit man ihn verstand. Und dann zog er den Mantel wieder an und ging nach Hause. Also so lief das dann von dort her. Und vorher drängelten sich immer schon die Leute, der arme Kerl, der vorher seine Mathematikvorlesungen zu halten hatte, nicht? Die drängelten sich immer vorher schon herein, um noch einen Platz zu kriegen, nicht? Ins Audimax. Das war also schon eine eigentümliche Welt damals, die da herrschte. Und jetzt kann man sehen, was man da herausnehmen will von ihm. Also ich sagte schon, die Kollegen haben meist gesagt, nein, also richtig fachlich ist er nicht. Manche sagen, ja, der ist gut für die Jugend und für die Liturgie, aber sonst ist da eigentlich nicht so viel. Das ist alles erbaulich, aber nicht mehr. Das hat sich dann schon etwas anders dargestellt. Und ich habe gedacht, ich beginne damit, etwas zu sagen zu seinem Personenbegriff. Erstmal, weil das, finde ich, ein ganz zentraler Punkt bei ihm ist. Das versuchen, darüber möchte ich ihn vorstellen und dann auch mit Anfragen an ihn das aufnehmen, so wie wir es in den früheren Semestern auch gemacht haben. Ich greife also irgendwelche Themen bei diesen Leuten heraus und nehme die dann auf. Also Philosophie, das ist, auch das gehört zu ihm, wird ja seit den Dialogen Platons im Gespräch geführt. Er hat übrigens auch ein sehr schönes Buch zum Der Tod des Sokrates geschrieben, wo er auch interpretiert einfach die entsprechenden Dialoge von Platon. Das geht also mit dem Kriton los, der in nein, es geht natürlich nicht mit dem Kriton los, sondern es geht zuerst noch los mit dem Priester, der da seinen Vater verklagen will, wo mir im Moment der Name nicht einfällt. Da geht es darum, ist gut, was die Götter wollen oder wollen die Götter, was gut ist? Wenn jemand von Ihnen den Namen weiß, soll er sagen, sonst fällt er mir nachher im Laufe des Weiterredens schon wieder ein. Ne? Das, mit diesem Dialog fängt er an. Und dann kommt natürlich die große Interpretation der Selbstverteidigung des Sokrates vor seinen athenischen Mitbürgern, die dann damit aufhört, dass er eben zum Giftbecher verurteilt wird. Und dann gibt es den Kriton, das ist ein Freund von ihm, der ihn bewegen will, weil es die Hinrichtung musste verzögert werden, weil da erst noch eine Gesandtschaft zurückkommen musste. Und das war den Athenern auch recht, denn die wollten ihn eigentlich auch nicht gern umbringen. Also sie wollten ihn schon loswerden, aber glücklich waren die mit dem Urteil auch nicht. Und haben deswegen gedacht, ja, wenn ihr da ein bisschen Geld sammelt, also die Freunde, dann kann der schon dann davonkommen. Aber der hat nicht gewollt. Der Sokrates hat gesagt, das geht nicht, wenn ich da weggehe. Und dann stehen die Gesetze da und sagen, das ganze Leben lang hast du dich an die Gesetze gehalten. Und bloß weil du jetzt Nachteile hast, willst du da einfach davon gehen? Abgesehen davon, sagt er, wenn ich in dem nächsten Staat dann wieder anfange, die Leute so zu fragen wie hier, denn ich bin ja hier so sowas wie die Bremse für dieses lahme Ross Athen da, nicht? Dann lebe ich auch nicht länger. Also was soll's denn, nicht? Und vor allen Dingen hat er ja noch mal einen Traum gehabt, sagt er dann im Phaidon. Da redet er nämlich mit seinen Freunden über den Tod und ob wir den Tod überleben. Frau und Kinder, die weinen da, die werden dann nach Hause geschickt, wenn man dann nicht philosophieren kann oder so. Und die anderen müssen jetzt also weiter miteinander diskutieren und die sind alle auch ganz traurig, aber er ist da ganz gefasst und sagt, nein, nein, also das wird man schon sehen. Und warum soll das eigentlich da schlecht ausgehen? Also muss da einfach drauf vertrauen und gibt dann Argumente dafür, für das Leben über den Tod hinaus. Die formuliert er dort und nimmt die auf und sagt, ne, es gibt schon irgendwie so einen Weg. Und dass wir da also zu den Göttern kommen und dass es auf diese Wahrheit ankommt. Und das stellt eben, das interpretiert er so Vers für Vers, genau wie nachher beim Rilke, die Duineser Elegien, Zeile für Zeile. Das ist auch ein sehr bekanntes Buch von Guardini, also der Tod des Sokrates. Wenn man Platon nicht selber lesen will oder kann, das lohnt sich zu lesen. Er ist immer nah an den Texten und schließt es auch für den Zeitgenossen. Das gab es zwischendurch dann auch mal als Rowold-Bändchen in dieser Enzyklopädie-Reihe. Wie seine Bücher alle in mehrfachen Auflagen erschienen sind. Es gibt so eine Bibliografie mit seinen Sachen. So dick hat also schrecklich viel geschrieben und immer noch mal, immer wieder in neuen Auflagen bis heute. Und da gehört also jetzt, meine ich, in ganz besonderer Weise dieses Gespräch eben hinein, der Austausch miteinander, der hier gegeben ist, wie er eben bei Plato da ist, dass es im Gespräch beginnt, so etwas. Und unterhalten tun sich aber eigentlich Personen. Und Person ist ja inzwischen, hat ja ein Gewicht bekommen in der Diskussion, dass man sich damals überhaupt nicht träumte. Heute ist ja fast allgemeine Meinung bei den Philosophen, bei den Psychologen, bei den Juristen und so. Person ist jemand, der weiß, dass er eine Person ist. Wer nicht weiß, dass er eine Person ist, ist keine. Das ist heute die weithin herrschende Meinung, noch nicht die allein zu hörende, aber die weitaus herrschende Meinung. Sodass also Kinder, also Ungeborene natürlich keine Personen sind, Kleinkinder eigentlich bis zum zweiten Lebensjahr nicht, Komapatienten nicht, natürlich nicht, Ohnmächtige nicht zum Teil. Und es geht so weit bis zum Kollegen Derek Parfit, der sagt, die Schlafenden sind keine Personen. Es ist eine reine Konvention, dass wir Schlafende nicht umbringen, weil wir in der Regel, wenn wir einschlafen, auch wieder aufwachen wollen. Aber das ist, und wir kommen uns so vor, als wären wir dieselben, weil dann noch die Bilder so im Gehirn sind und die Engramme, sodass wir das gar nicht merken, dass wir jetzt eine neue Person sind und zwischendurch keine Person waren. Weil also diese Definition übernommen wird, Person ist nicht mehr ein Wort für eine Seinswirklichkeit, jemand ist Person oder nicht, sondern Person ist ein Wort für einen bestimmten Zustand des Menschen. Das ist die Erklärung. Das ist der Punkt, das hat John Locke hat mit so etwas angefangen, so nachzudenken, zugleich erstmal harmlos. Der hat überlegt, wie bleibe ich in der Zeit derselbe? Und dann sagt er, ich bin derselbe wie voriges Jahr, wenn ich es jetzt bin, der sich an das Hochwasser der Themse voriges Jahr erinnert. Also so kam das ins Spiel erstmal. Aber dann wurde das vertieft, schon bei Hume und so weiter. Und heute ist also diese verbreitete Auffassung, Person ist nur jemand, der weiß, dass er Person ist. Das heißt, Person ist nicht mehr ein Wort über das Sein, sondern über einen bestimmten Zustand. Es ist ein sogenannter saisonaler Begriff. Es ist also ein Begriff wie Kronprinz oder König. Oder Junggeselle und Ehemann. Also derselbe Mann ist erst ein Junggeselle und dann hat er geheiratet, dann ist er ein Ehemann. Und derselbe Mann ist zuerst Kronprinz und dann stirbt die Königin und dann wird er König und dann ist er König. Und so müsse man auch den Begriff Person lesen. Also Person hat jemand, der weiß, dass er Person ist, der für seine Würde eintreten kann und der die für sich einfordern kann. Anstatt zu überlegen, deswegen habe ich mir angewöhnt, wenn ich zu diesen Themen zu reden habe, und das habe ich öfter, dass ich dann das Wort Person gar nicht benutze, sondern nur noch von jemand und etwas rede. So wie Robert Spähmann ein Buch geschrieben hat vor Jahren, Personen, Untertitel über den Unterschied von jemand und etwas. Weil ich gefunden habe, bei den Personen sagen die Leute ständig, ich habe gerade neulich noch mal reingeguckt, da in diesen Bahnhofsbuch, Bestseller da von dem Precht da, nicht? Wer bin ich und wie viele oder so ähnlich, nicht? Wo er auch sagt, ja, also Person heißt eben, dass wie, es gibt mögliche Personen. Also ein Embryo ist eine mögliche Person, aber keine wirkliche Person. Und dieser Ausdruck mögliche Person hat sich so eingebürgert, dass ich gesagt habe, gut, dann lasse ich das Fremdwort Person weg und rede von jemand und frage mal, ob jemand nachvollziehen kann, dass es einen möglichen jemand gibt, was das eigentlich noch heißen soll. Muss man erstmal schon überlegen, dass es zwei Formen von möglich gibt. Es gibt nämlich eine passive Möglichkeit und eine aktive Möglichkeit. Also die passive Möglichkeit besteht darin, dass zum Beispiel ich hier ein Stück Holz rausschneiden kann und kann daraus einen Bauer machen fürs Schachspiel. Und aber bei einem Keim oder bei einem Samen ist es eine aktive Möglichkeit. Wenn ich den Keim einpflanze, wächst dann eben ein Baum raus. Also hier geht es natürlich bei der möglichen Person nicht um eine passive Möglichkeit, sondern um eine aktive Möglichkeit. Richtig, da müsste man wahrscheinlich sagen medial, nicht? In dieser Mischung von aktiv und passiv. Das wäre schon das Erste. Das Zweite, ob das überhaupt einen Sinn hat, von möglicher Person zu reden in diesem Sinn. Und das kann man sich daran deutlich machen, wenn ich Sie frage, kann etwas jemand werden? Oder kann jemand etwas werden? Ich stelle beide Fragen. Kann etwas jemand werden? Dann müssen wir einen Schritt zurücktreten und uns fragen, was heißt jemand? Nein, was heißt werden? Was heißt werden? Werden heißt, ein selbes wird anders. Ja? Nicht ein selbes wird ein anderes. Wenn hier Splitt 1 verschwindet und steht Splitt 2 da, dann kann der nicht sagen, ich bin jetzt, also das ist jetzt hier der Splitt 1, Splitt 2 geworden. Sondern also muss man sagen, ich habe Splitt 1 ersetzt. Ja? Also zum Werden muss ich ein selbes haben, was durchträgt. So ist jeder von uns derselbe Mensch seit Babyzeiten auf dem Eisbärenfell bis zum Totenbett. Sind wir derselbe, aber sind nicht die gleichen. Wir sind vom Baby. Und dann immer ein Kind und dann noch größer und so, und dann werden wir wieder kleiner. Ne? Also, dass man einfach guckt, wie das gut, derselbe wird nicht ein anderer oder anderes, sondern anders. Wichtig, das E zu streichen an der Stelle. Ne? Also, ein selbes bleibt nicht gleich. So, und wenn ich jetzt sage, kann ein etwas jemand werden, dann sehen Sie, dass darin die Frage steckt, was soll denn da jetzt dasselbe sein? Das zwei verschiedene Zustände annimmt. Jemand ist nicht ein Wort für einen Zustand. Etwas ist nicht ein Wort für einen Zustand. Sondern etwas ist ein Name, ein Wort für etwas, was etwas im Ganzen ist. Das Ganze ist ein Etwas oder ein Jemand. Sie können nicht das Jemand sein wegnehmen und dann bleibt, ja, was bleibt dann übrig als durchtragend? Oder umgekehrt, wenn das Jemand verschwindet, wie jetzt hier tot umfalle und haben dann den Salat, nicht? Dann liegt eben dort jetzt, ja, nur noch etwas, ein Leichnam. Wir haben uns zwar angewöhnt, wir nennen das erstmal noch positiv. Wir sagen nochmal, das ist der Splett, aber der ist tot. In Wirklichkeit ist das der Splett nicht mehr, das ist der Leichnam vom Splett. Das hat schon der Aristoteles gesagt. Wenn eine tote Katze in der Ecke liegt, kann ich eigentlich nicht sagen, da ist eine Katze und die ist tot. Sondern ich muss sagen, das ist eine Ex-Katze. Das war eine Katze. Jetzt ist es ein Katzenkadaver. Da liegt nicht eine Katze. Sein berühmter Satz heißt, bei Lebewesen ist sein Leben und Leben sein. Wenn ein Lebewesen nicht lebt, ist es nicht. Daran merken Sie, das ist nicht bloß heißt vorhanden sein. Steine liegen bloß rum. Pflanzen leben. Tiere leben sinnenhaft. Noch einen Schritt mehr. Das Wort sein muss ich also schon vielfältig machen. Und gucken, was das jeweils heißt. Wir haben uns so angewöhnt, bei sein nur am Vorhandensein zu denken. Entweder da oder nicht da. Das ist überhaupt nicht wahr. Ein Stein, der liegt nur rum. Eine Pflanze liegt nicht rum. Nicht? Und eine Katze erst recht nicht. Also, ich kann nicht sagen, da ist erst jemand und das jemand wird etwas. Sondern ich muss sagen, der jemand ist verschwunden und dann ist noch etwas übrig geblieben. Was müsste ich also zumindest sagen? Aus etwas wird jemand. Das kann ich sagen. Aber nicht jemand, nicht etwas wird jemand. Und das merkt man nicht, wenn ich sage, potenzielle Person. Ich müsste sagen, es ist immer schon eine Person, aber eine potenzielle Persönlichkeit. Und Persönlichkeit würde ich eine Person nennen, die weiß, dass sie eine Person ist. Und die ihr Personsein zeigen kann, ausdrücken kann. Ja, das würde ich dann Persönlichkeit nennen. dass ich sage, der Mensch ist von Anfang an ein Jemand? Oder wollen Sie etwa sagen, zuerst wird es empfangen und geboren und irgendwann wird dann jemand da draus? Das ist doch ein bisschen merkwürdig. Sagen wir auch nicht. Oder sagen wir das so, wir sagen, ich wurde geboren, obwohl wir bei der Gelegenheit nicht ich gesagt haben, nicht? Und wir können noch 9 Monate zurückrechnen und sagen, da wurde ich gezeugt oder empfangen. Oder soll man da sagen, da wurde es gezeugt und empfangen und hinterher wurde ich daraus. Ist doch zumindest komisch. Außerdem ist es nicht gerechtfertigt. Also, ich meine, man müsste das so fassen und sagen, jemand, der Organismus, wenn er da ist, ist entweder etwas oder jemand. Und es ist hinterher kein Schritt zu sehen, wo man sagen kann, bis dorthin ist es sinnvoll zu sagen etwas und ab jetzt jemand. Bloß weil sich da Synapsen bilden oder bloß weil man geboren wird. Was sollen das für Gründe sein, um aus einem Etwas ein Jemand anfangen zu lassen? Eben dieser Punkt, das ist Aristoteles. Nicht? Der Aristoteles sagt, dass, und Thomas hat das von ihm übernommen, nicht die Zeiten übrigens, das ist wichtig. Der Thomas hat nicht die Zeiten übernommen. Bei Aristoteles gibt es die Zeiten mit 40 und 80 Tagen. Bei den Mädchen dauert es länger, weil die komplizierter sind. Nicht? Das ist der Grund, die sind nicht so schnell herstellbar wie wir simplen Männer. Das ist also so der Grund natürlich. Also, dass er sagt, zunächst mal kann da noch nicht die Geistseele, so sagt es dann Thomas auch, andocken, weil das zuerst zu wenig ist an Basis, sodass wir zunächst mal eine Pflanzenseele haben und dann kriegen wir eine Tierseele und hinterher eine Geistseele. Und deswegen gab es im Mittelalter auch Leute, die sagen, wir haben 3 Seelen. Durchgesetzt hat sich die These von Thomas von Aquin, der hat gesagt, nein, die Geistseele macht dann alles zusammen. Die leistet die anderen Dinge mit. Also das gab es schon und im Zusammenhang damit, auch mit der Zwillingsbildung zum Beispiel, die ja noch möglich ist bis zum 11., 12. Tag meine ich mich zu entsinnen, dass es also noch zur Zwillingsbildung kommen kann. Da habe ich auch früher, muss ich gestehen, auch selber mal einen Artikel geschrieben, den ich dann also widerrufen habe, dass ich gedacht habe, dann muss man bis dorthin, kann man eigentlich noch nicht eine Person sein, denn eine Person kann ich ja nicht teilen. Das ist richtig, dass ich eine Person nicht teilen kann. Aber zu sagen, dass deswegen das bis dorthin ein Es ist und dann Person wird, das folgt, habe ich inzwischen dann erkannt, folgt nicht daraus. Sondern wenn es eben hinterher 2 Personen sind, dann sind es vorher schon 2 gewesen. Nur hat man es noch nicht gemerkt. Oder eine Person ist tatsächlich erst später entstanden und ist die eine Person 11 Tage jünger als die andere. Why not? Also da kann man sich manches zurechtlegen und das ist bis jetzt noch ungeklärt. Genau wie diese Betonung, dass so viele Keime am Anfang noch abgehen, nicht? Wo ich in der Regel vermisse, einen Hinweis darauf zu sagen, die gehen deswegen ab, weil sie eben nicht lebensfähig sind. Weil sie, jetzt könnte man in der alten Sprache sagen, vielleicht gar keine Seele haben, bis dorthin, aber von Anfang an nicht haben. Und dann entwickeln sie sich noch ein Stück weit und dann fallen sie aus. Also da gibt es schon noch Dinge, die man überlegen kann, die nicht weniger Wahrscheinlichkeit haben, als die Antworten, die die anderen versuchen zu geben. Sodass ich dabei bleibe zu sagen, man darf das ja auch nicht so malen hinterher so, sondern wenn, müssen Sie das so malen, was da geschieht. Es gibt keine solchen Stufen, sondern es ist ein Bogen, in dem sich das entfaltet, der aber tatsächlich eher so eine Form hat als so. Das ist so ähnlich wie beim Genesen auch, wenn man krank war, da geht es auch so. Es geht nicht so oder so, sondern es geht mal ein bisschen mehr und dann bleibt es ein bisschen stehen, manchmal sogar vielleicht ein bisschen wieder zurück und dann so weiter. Da hat es auch eher dieses Bild. Das sind also organische Kurven. Die beiden sind nicht organisch, erlaube ich mir zu sagen. Sondern es sieht einfach ein bisschen anders aus. Und davon muss man dann ausgehen. Und dann sieht es nicht mehr so simpel aus, wie die Verteidiger, also diese Gegenposition behaupten. Also jemand und etwas, nicht mögliche Person oder so etwas, dass das hingehört. Und diese Person hat man also, das war also die klassische Bestimmung. Das Buch, worin Guardini das am ausführlichsten behandelt hat, heißt auch Welt und Person. Das ist einer seiner ausführlichen, also philosophischen Bücher, wo er das aufnimmt. Und vor ihm war eben einer der großen Personalisten, war Scheler und dessen Personenbegriff, der ist etwas fragwürdig, der hat ein sehr aktualistisches Verständnis. Er sagt, Person ist reiner Vollzug. Das ist reiner Akt, also nicht substanziell, der dann also Taten macht, sondern er ist im Ganzen ein Vollzug. Und da fragt man sich, reicht das nicht ganz? Die berühmte Definition, die sage ich Ihnen, weil wir die brauchen wir in jedem Fall, und auf die bezieht sich natürlich auch Guardini, die stammt von Boetius. Boetius hat in einem Buch über die Trinität Person definiert als rationabilis naturae individua substantia. Man kann auch das bi weglassen, heißt es rationalis naturae, also einer vernünftigen Natur individuelle Substanz. Warum sagt er individuell noch dazu? Weil es vom Griechischen her im Lateinischen zwei Begriffe für Substanz oder Person gegeben hat. Für Substanz nämlich das Allgemeine im Ganzen, also wenn ich sage der Mensch, nicht? Das nennt man so das Wesen Mensch oder eben auch die erste Substanz. Das ist platonisch. Platon sagt, zuerst gibt es die allgemeinen Ideen. Und wir Individuen sind erst so nachträgliche Standsmuster daraus. Nicht? Aus diesen, die eigentliche Wirklichkeit sind diese allgemeinen Ideen. Der Mensch, der ist erstmal da. So wie in der Kabbala auch und in der Bibel, also in der jüdischen Theologie, es am Anfang den Adam Kadmon gibt. Da ist Adam nicht ein Mann, sondern Adam ist der Mensch, schlechterdings. Der ist weder Mann noch Frau, der ist der Urmensch erst einmal. Und so, also diese Grundidee, Mensch, das ist also die allgemeine Idee, die für Platon das Wirklichste war. Und die Individuen sind dann eben Exemplare, die davon herauskommen. Das dreht sein großer Schüler Aristoteles um und sagt, nein, eigentlich substanziell sind die Einzelnen. Aber wir haben ein gemeinsames Wesen. Also es gibt die einzelnen Menschen, aber wir sind alle Menschen. Später wird dann der Nominalismus kommen und sagen, Mensch ist überhaupt nur ein Etikett, das gibt es gar nicht. Sonst gibt es überhaupt nur die Individuen und aufgrund von einer gewissen Ähnlichkeit machen wir da so ein allgemeines Etikett drauf, aber das hat nichts zu bedeuten. Ich halte das für Unfug, aber das meinen die halt. Also deswegen sagt er hier, individuelle Substanz, eine Einzelsubstanz, ja, Individualsubstanz, ja, eine Einzelsubstanz mit Vernunft, das ist der Mensch. Das hat er ausgerechnet in einem Buch über Trinität, also in so einem kleinen Büchlein zur Trinität gemacht. Und da passt es natürlich nicht, denn wenn ich das auf die göttlichen Personen anwende, dann habe ich ja drei Götter. Aber weil der Boetius so anerkannt war, hat sich keiner getraut, das richtig zu scharf zu kritisieren. Sondern hat das also so stehen lassen. Thomas hat es nur für Gott geändert. Er hat gesagt, in Gott sind die Personen substanzielle Beziehungen. Also sind es nicht Substanzen, die Beziehungen haben, so stellen wir uns an sich ein bisschen Personen vor. Wir sind irgendwie so ein Klotz oder auch ein Fleischberg oder so, und dann haben wir außerdem noch Beziehungen. So, strecken so die Tentakeln aus in die Welt und zum anderen hin. Beziehung war für die Alten die schwächste Wirklichkeit, die es überhaupt gibt. Also die eigentliche Wirklichkeit ist die Substanz natürlich. Ein Stein, der liegt da, eine Pflanze, die lebt. Ein Tier hat Bewusstsein, der Mensch hat Selbstbewusstsein. Das ist natürlich dann schon mal toll. Das ist also dann dichteste Personalität. Ich bin ein Selbst und weiß, dass ich ein Selbst bin. Das Pult weiß ja nicht, dass es dasselbe ist wie vor einer Stunde. Nicht? Das wissen nur wir. Aber wir wissen von uns, dass wir dasselbe sind wie noch vor einer Stunde. Dass das also hingehört, das ist also hier gemeint, eine individuelle Person, die zugleich rationales Bewusstsein hat. Und das kann man natürlich nicht für Gott verwenden, sondern, also nochmal, warum ist Bezug so eine schwache Wirklichkeit bei den Alten? Weil sich Beziehungen ändern, ohne dass ich was dafür kann. Jetzt sind sie links von mir und jetzt sind sie rechts von mir. Sie haben überhaupt nichts getan. Und deswegen haben die Alten gesagt, also Beziehung, das ist eigentlich so gut wie gar nichts an Wirklichkeit. Und das sehen wir heute ganz anders. Und sagen, nein, Beziehung ist wahrscheinlich, Kommunikation ist wahrscheinlich die tiefste Wirklichkeit. Ich würde auch sagen, das Personsein habe ich um des Ernstes meiner Beziehungen willen. Weil ich ein Selbst bin, kann ich selbst lieben, kann ich selbst Versprechen geben oder so. Sodass ich meine, dass tatsächlich die Beziehungen das eigentlich sind, nur sind wir eben nicht so richtige Personen, sondern nur halberte Personen, weil einerseits sind wir auch so Individuen und dann haben wir eben auch einen Personalcharakter. Richtige Personen sind natürlich nur die Personen in Gott und die sind restlos Beziehung. Der Vater ist keinen Moment nicht Vater, sagt diese Theologie, nicht? Also wir dürfen nicht denken, dass er erstmal da ist und dann ist er obendrein auch noch Papa, sondern er ist gar nichts anderes als Bezug auf. Und der Sohn ist ganz und gar der vom Vater, also gerufen und auf den Vater zugehend, reine Person. Wir sind keine reinen Personen, deswegen sind wir so in Versuchung zu sagen, eigentlich bin ich erstmal ich und dann habe ich außerdem noch Beziehungen. Aber wenn Sie mal allein schon mal jetzt nachdenken, zum Beispiel über unseren Willen und über unsere Vernunft. Bei Willen und Vernunft denken wir immer etwas oder jemand. Wir wollen immer etwas oder jemand. Das heißt, noch kürzer sagt es der Jean-Paul, der sagt, kein Auge sieht sich selbst. Natürlich können Sie sagen, man kann in den Spiegel gucken. Aber was Sie im Spiegel sehen, ist kein Auge, sondern nur ein Bild vom Auge. Deswegen kann das Auge im Spiegel auch nicht sehen. Also das muss man sich schon klar machen, in welchem Maß wir tatsächlich selber Beziehung sind. Ich behaupte sogar gegen Descartes, na nicht gegen ihn, er hat eine andere Frage gehabt, aber gegen das, was oft die Leute aus Descartes machen, dass wir nicht zuerst ich sind, sondern dass wir ich in der Form vom du sind. Wir schlagen die Augen auf und jemand sagt zu uns, you are welcome. Nicht? Sonst wären wir gar nicht da. Wir wären an Hospitalismus zugrunde gegangen. Also wir fangen als du an. Natürlich ein Ich, aber das, dieses Ich fängt als Du an. Also ich würde den Buber noch zuspitzen. Buber hat diesen berühmten Satz gesagt, dass das Ich am Du erst es selbst wird. Nein, ich würde noch schärfer formulieren als er. Als Du fängt ein Ich an. Wir werden willkommen geheißen, wir werden angeredet. Sie haben das ja in anderen Sprachen auch, nicht im Englischen. Heißt das, that's me. Französisch noch, c'est moi. Nicht? Das ist also der vierte Fall, nicht der erste, in dem wir erstmal da sind. Und dann antworten wir auch nicht mit ich, sondern antworten wir erstmal unsererseits mit du. Deswegen meine Formel für das Ich hat immer geheißen, du, ich, du. Das ist eigentlich die Formel, wie ich lebt. Nicht? Also erstmal ist es ein Du und dann weiß es, dass es ein Ich ist, aber das taucht nicht extra auf. Taucht auch beim Du nicht einfach auf. Mein Beispiel, wenn ich sage, ti amo, da kommt nicht io ti amo vor. Das steckt nur im O der Endung drin. Also erstmal bin ich im Akkusativ da und dann antworte ich auf jemand, wieder im Du, aber erst dann taucht erst im Bezug dann auf das Du hinterher, sind wir dann zwar ich und reden dann von einem Dritten, dann kommt der Er ins Spiel, er oder sie, das sind dann weitere Entwicklungen. Also dass hier die Beziehung stärker wird, also klassischerweise sind wir also stehen geblieben bei diesem Punkt, dass Person etwas ist, was in sich selber steht. Das ist das eine, was wir festhalten müssen, also traditionell, Person heißt Selbsthaftigkeit. Ich habe jetzt schon ergänzt über diese Tradition hinaus, eine Selbsthaftigkeit, die nicht in sich ruht, sondern die aus ist auf. Tatsächlich hat man das nicht im selben Maß gesehen. Bei Thomas von Aquin ist immer die Rede davon, ein Sein ist umso höher, je mehr es bei sich selber ankommt. Und da sagt er, die Person macht aus die Reditio completa, die vollkommene Rückkehr zu sich. Denn wir sind ja erstmal außer uns, wir sind bei den Dingen oder bei anderen Leuten, bei Farben, Dingen, Formen, wir gucken irgendwo hin. Wie gesagt, denken wir mal dran, was wir machen, wenn wir denken oder wollen oder so. Bei irgendwas da draußen. Und dann können wir zu uns zurückkommen. Und wirklich ganz zu uns zurückkommen, tut also nur... Keiner sagt was, dass wir eigentlich schon über die Zeit sind. Wir haben gar keine Pause gemacht. Dann machen wir sie jetzt wenigstens 10 Minuten. Hm? Ja? Also das gehört auch so zu den Dingen. Wenn Sie das sagen, ich bin dann so im Feuer, ich merke da nichts. Nicht? Ich rede einfach 1,5 Stunden durch. Aber das ist fürs Hören nicht so gut. Also machen wir jetzt noch 10 Minuten Pause.